Moin Moin, hier ist Olli von der Kavita Kreativbrauerei.
Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
Hier ist Jens Reinecke von Störtebecker.
Servus, hier ist der Richie.
Hier ist Marc von Profaktum.
Servus, herzliche Grüße, euer Sebastian Briller und Steffen vom Brauhaus Riegler.
Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza. Servus.
Hi, servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich willkommen.
Männerabend.
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 Männerabend. Ein wunderbarer Podcast und für mich absolut lebensnotwendig.
Prost.
Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Mein Name ist Dennis und ich melde mich heute aus Berlin, genauer gesagt aus der wunderbaren Location bei Braufaktum Berlin, direkt am Alexanderplatz gelegen. Und heute geht es natürlich darum, wir müssen mal wieder journalistisch den Sachen auf den Grund gehen. Denn unsere Freunde von Braufaktum feiern nicht nur mit ihrem 10th Anniversary Ale ein ganz besonderes Jubiläum in diesem Jahr, sondern haben auch für mächtig Aufregung gesorgt. Denn, und da will ich gleich mit einem unserer besten Freunde dieses Podcasts, muss ich sagen, mit Dr. Marc Rauschmann darüber sprechen. Denn als wir gemütlich, lieber Marc, also nicht wir, sondern ich und andere, beim Meininger Craft Beer Award saßen, auf einmal machte einer sein Handy auf und da gab es eine Schlagzeile von der Getränkezeitung Getränke News und die Überschrift war: Radeberger dampft Craft Beer Tochter ein. Natürlich hat man sich relativ schnell überlegt, okay, was könnte das sein? Das wird wahrscheinlich Braufaktum sein. Und bevor dann die Gerüchte weitergingen, habe ich gesagt, pass auf, da schreibe ich meinem guten Freund, dem Marc, mal eine E-Mail. Und wie es in 9 von 10 Fällen ist, warst du gerade im Urlaub? Immer wenn ich dir eine E-Mail schreibe, bist du im Urlaub. Und aber meistens ja wohl verdient. Und die Antwort war, du hast zumindest kurz schon bestätigt, hast gesagt, pass auf, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann setzen wir uns nochmal zusammen. Da habe ich mich nicht lumpen lassen, habe gesagt, dann machen wir das da auch nicht via Skype, sondern dann komme ich dich hier in Berlin zu besuchen, in deinem zweiten Wohnzimmer. Wir stoßen mit dem leckeren Bierchen an. Was hat es denn jetzt genau damit auf sich?
Also erstmal war ich wirklich im Urlaub. Schön, der Bretagne war ja froh, Corona-bedingt, dass der Urlaub schon hinter mir ist in dem Fall. Heute wird man wahrscheinlich nach Frankreich nicht mehr mit so gutem Gefühl fahren, aber wir hatten eine schöne Zeit. Ja, was hat es damit auf sich? Letztendlich haben wir uns ja, wir haben hier das 10-Jahre-Jubiläumsbier vor uns, in den 10 Jahren immer weiterentwickelt und der Situation angepasst, muss man sagen. Als wir angefangen haben, das Bier ja in der großen Flasche. Wir hatten damals nur die 075er und 03er Flaschen in dieser Art Sektform und wollten darüber erstmal den Markt erobern. Wir sind über die 10 Jahre dann bald, sehr schnell sogar, auch in Export gegangen. In der Gastronomie hat man gesehen, dass die großen Flaschen zwar gut ankommen, aber letztendlich auch wiederum keiner kauft sich wirklich eine große Flasche, man wollte kleinere Flaschen haben. Die Flaschen waren dann auch irgendwie zu mächtig und so sind wir dann auf die Standardflaschen eigentlich gekommen, weil die im Markt bekannter waren. Und so haben wir uns eigentlich über die Zeit immer weiterentwickelt und auch in den Export gegangen, auch da durch Unterstützung der Radeberg-Gruppe. Und jetzt der Schritt zu sagen, wir gehen in den Handel auch über die Radeberg-Gruppe, ist eigentlich konsequent, weil man anerkennen muss, dass ein nationaler Vertrieb, wir sind ja anders aufgestellt als die meisten kleinen Craftbrauer, die dann in ihrer Region vor allem verkaufen. Wir verkaufen national wie wenige andere. Und dass das mit einer nicht mal Handvoll Mitarbeitern ja doch schwer zu machen ist und die am Ende mehr im Auto sitzen als oft genug im Handel. Und man, es ist einfach diese nationale Distribution zu aufwendig, um das mit so wenigen Leuten zu machen. Und wir daher gesagt haben, wir wollen gerne die Unterstützung der Kollegen der Radeberg-Gruppe haben, die in einer größeren Anzahl regelmäßig im Markt sind. Und wir daher die bitten können, nach den Produkten zu schauen. Der Jochen, den du ja kennst, der macht nach wie vor den Vertrieb als Key-Account. Aber statt der paar Kollegen, die nur Braufaktum gemacht haben, gucken dann die Kollegen aus dem Handelsaußendienst praktisch nach unseren Produkten. Ja.
Das heißt, die Headline, die Überschrift Radeberger dampft Craftbeer-Tochter ein, war ein bisschen reißerisch. Also Braufaktum gibt es weiter, das wird wahrscheinlich jetzt auch die größte Frage der Leute sein, die jetzt zuhören. Ja, kriege ich denn jetzt meinen De Brail und meinen Progusta und wie sie alle heißen, gibt es das weiterhin? Also es ändert sich quasi nur der Vertrieb. Also für den Endkunden gar nicht so viel, oder?
Ja gut, man braucht ja immer eine schöne Überschrift. Eingedampft kann man ja aus verschiedener Richtung betrachten. Der Handel dampft ja grundsätzlich Craftbier generell ein. Also sprich die sicherlich auch überzogenen Regalmeter, die aufgebaut wurden, werden ja auf ein deutlich niedriges Niveau zurückgefahren. Und in der Phase ist es natürlich auch schwierig, wenn da nur noch ein Meter, zwei Meter stehen, dann werden wir nicht mit anderthalb Meter da stehen. Von daher, für den Endverbraucher werden es auch weniger Sorten pro Faktum sein. Dafür in mehr Märkten. Ja. Okay. Und das macht dann auch wieder Sinn. Und das sieht man an anderen Stellen ja auch, wenn ich jetzt Meisels nehme, die haben auch nicht alles, was man vor Ort bekommt, dann in der Flasche im Handel. Und das wird auf ein aktuell realistisches Niveau, wenige Sorten in Handel zurückgefahren. In der Gastronomie, was wir ja auch mit den Fassbieren erst seit 2-3 Jahren hatten, vier, 5 Jahre inzwischen, hatten wir ja auch nur 3 Fassbiere und dann Solea dazu als viertes, aber im Prinzip 3 bis 4 Fassbiere, was später dazu kam. Und da sieht man auch, dass dem normalen Gastronomen 3 Sorten ja, reichen. Also wir sind eigentlich froh, wenn wir viele Gastronomen haben, die überhaupt 1, 2 und manche vielleicht 3 Biere dran haben. Und ich denke, dass wir eine Zeit haben werden jetzt, in der ein bisschen weniger Sorten, so sehr ich Vielfalt liebe, aber dafür an mehr Plätzen, um, was wir ja schon seit einigen Jahren versuchen, immer wieder zu penetrieren, um dann einfach mehr klassische Biertrinker zu erwischen. Ja, dann wird immer schnell das Wort ja Mainstream gebracht. Aber Mainstream, was heißt das? Es schmeckt vielen. Ja, ich hatte mal an irgendeiner Stelle gesagt, ist ein Sierra Nevada Pale Ale Mainstream? Ja, ist es. Weil es so vielen Leuten schmeckt, mir inklusive. Ja. Ist es was Schlechtes? Nee, es ist doch super. Und in die Richtung müssen wir. Wir müssen die Gratwanderung hinbekommen zwischen immer noch, und das wird es auch bleiben, ist glaube ich nicht so schwierig, was Besonderem. Aber wir müssen einfach mehr Leute ansprechen, die ja, vom klassischen Bier auf dem Kellerbier einen Weg sich aufgemacht haben und bereit sind, was Neues zu probieren und dann nochmal so ein Bier probieren. Die Bereitschaft ist ja da. Und ich denke, wir hatten lange Zeit und nach wie vor so den Fokus zu sehr auf so eine viel zu langsam wachsende Gruppe an Bier-Nerds, die dann immer das nächste verrückte Bier suchen. Aber mit denen werden wir Craft Beer nicht relevant nach vorne bringen. Und zurückzukommen, glaube ich, ja, es wird weniger, wie man sagt, SKUs, weniger Sorten im Handel geben. Aber wir werden viel mehr Menschen erreichen und wir werden das analog der Gastronomie machen mit erstmal 3 Sorten fest voraussichtlich. Ja. Ja.
Statt jetzt aktuell sind
es? Jetzt haben wir 11, ja, 11 und die Dosen. Und wir werden dann für die Gastronomie weiter Spezialitäten brauen. Ja, wir werden auch hier weiterhin die Tagessuppe pro Faktum Berlin, wir werden immer wieder die Sorten alle wieder brauen und hier haben für andere Gastronomie, also im Gastronomiebereich, im Fassbierbereich für entsprechende Gastronomieobjekte wird es immer mal was anderes geben. Aber realistischerweise muss man ja auch gucken, wie die Distributionswege aussehen. Also die Variante wie jetzt, dass man, was viele machen, das Bier selber vorbeifährt oder verschickt. Ja, aber damit kann man auch nicht auf Dauer leben. Und von daher macht es schon Sinn, die klassischen Distributionswege auch mehr zu nutzen. Und wenn ich das jetzt mache, dann muss man froh sein, wenn man es schafft, einige Sorten, einige Artikel dort an die EGFGHs zu bekommen und dann auch einen gewissen Umschlag hat, ja, damit die relativ zeitnah verkauft werden. Und dann lieber weniger als mehr, die dann da stehen, der GFGH keinen Spaß hat. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, erstmal um vernünftig weiterzumachen.
Bevor du jetzt gleich verrätst, welche 3 Sorten das sind, muss man natürlich aber auch da an der Stelle nochmal einhaken und sagen, also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr schlechte Biere gemacht habt. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es beim letzten European Beer Star oder das Jahr davor war. Da wart ihr einer der
Brauereien, die am meisten abgeräumt hat. Ne? Also Solea hat, glaube ich, 2-mal Gold mittlerweile gewonnen. 1-mal Gold, 1-mal Silber, wirst du gleich besser wissen. Also ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, die Biere waren alle schlecht und jetzt müssen wir von 12 auf 3 zurückgehen, weil die Biere nicht lecker waren. Die Biere waren ja gut. Es haben einfach nur nicht genug Leute getrunken, weil einfach die Zielgruppe, wie du schon richtig gesagt hast, die Hardcore-Craft-Bier-Trinker, also an der Stelle muss ich auch eine Lanze brechen für Reinhold, der hat wirklich alles gegeben, eure Stock-Ales, aber auch da sind die Leberkapazitäten natürlich begrenzt.
Ja, ich meine, es ist am Ende, ich glaube, der Distributionsweg ist so ein Thema. Also es ist jetzt nicht das Problem, die Sorten zu brauen immer wieder in der Qualität, sondern man muss ja gucken, dass man es auch schafft, die vielen Sorten dann eigentlich direkt
an den Handel
und Gastronomen zu bringen. Ja? Und wie bringe ich das national hin? Ja? Und da sieht man ja, dass sich alle, die das machen, so viele gibt es ja gar nicht, da mehr oder weniger schwer tun, weil sobald ich außerhalb der bekannten Diskussionswege mich bewege, ist das schwieriger. Und dann macht es einfach Sinn, sich erstmal zu konzentrieren. Und,
das heißt, Progusta bleibt?
Progusta ist unser Flagship. Ja, wir haben, ich sag mal, per se haben wir ja 3 Sorten im Fass, die wir auch national vertreiben. Ja. Und mit Progusta und De Brel, ich glaube, das sind zwei tolle Sorten und ein Pale Ale macht auch Sinn. Wobei wir mit dem German Pale Ale hier gute Erfahrungen gemacht haben, sodass wir mal schauen, das wird voraussichtlich dann ein Pale Ale bleiben, aber es wird dann voraussichtlich nicht mehr Palau sein.
Also, okay. Ja.
So schaut das aus, ja.
Ja, darf man natürlich gespannt sein. Wie lange ist das? War das so, man kriegt morgens einen Anruf oder eine E-Mail oder war das was sich abgezeichnet hat? Wie war das für dich auch? Weil du hast die Marke, werden wir gleich noch darüber sprechen. Es gibt ja nicht, also andersrum gesagt, vorhin nochmal kurz das Ganze gegoogelt und da sah ich dein Bild und da drin stand, Marc Rauschmann hat Craft Beer nach Deutschland gebracht. Also gibt es ja nicht viele Leute, die das von sich sagen können. Werden wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber sprechen.
Du, wie ich eingangs gesagt hatte, wir haben ja all die Jahre immer wieder den nächsten Schritt gemacht. Ne? Und es war vor 5 Jahren der Schritt, in die Gastronomie zu gehen, neben den paar Flaschen, die wir vorher verkauft haben, dann mit Fassbier, war ja auch schon die Überlegung, mit welchen 3 Sorten gehe ich in die Gastronomie. Und da hatten wir ja auch nie im Entferntesten dran gedacht, 5, 6, 7 oder 10 Sorten zu machen, weil das unrealistisch ist. Man sieht, wie schwer das ist, überhaupt national 3 Sorten zu haben in der Gastronomie, weil man ja froh ist, wenn ein Hahn frei ist. Ja. Und deswegen ist es auch klar, Corona ist so ein bisschen wie ein Brennglas. Letztendlich beschleunigt es alle Entwicklungen. Sind wenig Sachen, die jetzt aber durch Corona selber entstehen. Ja?
Also, jeden ist nur ein Brandbeschleuniger quasi.
Und so war es, ist es beim Thema Craft Beer auch. Also das ist eine Entwicklung, die erst waren wir alleine im Markt, ja? Dann kamen Brauereien dazu, die neu reinkamen, die sich umbenannt haben, die plötzlich angefangen haben, Craft Beer zu brauen, aus allen Richtungen. Ja? Der Handel hat schneller reagiert als die Gastronomie. Ja, das hatte ich eingangs gesagt, das haben wir immer versucht, aber es war irgendwie aus verschiedenen Gründen schwieriger. Die kamen in den letzten Jahren erst dazu. Und jetzt hatten wir so eine Phase, in der einfach im Handel, rein handelsbezogen, zu viel Meter geschaffen wurden. Und man hat ja auch über die einschlägigen Handelszahlen und den Blick immer eher die Handelssicht. Und dann kann man sagen, okay, die Menge ist etwa geblieben, je nachdem, wie ich das Panel zusammenstelle. Aber ich habe immer mehr Marktteilnehmer, von denen wahrscheinlich ganz, ganz wenige überhaupt von leben können. Ja. Und von daher ist es ja eine normale Entwicklung, dass Leute rausgehen, dass der Handel es zurückbaut und weniger Menge machen will, weniger Fläche dafür hergibt. Und dass man sich dann überlegt, wie gehe ich damit um, wenn die Fläche gar nicht mehr da ist und die Bereitschaft, Distributionswege zu akzeptieren vom Handel, die er nicht kennt, nicht mehr so da ist. Ja. Als wir angefangen haben, waren wir in der Einwegflasche, wird heute nicht mehr akzeptiert. Ja. Als wir angefangen haben, bis jetzt sind wir mit dem Kühlschrank unterwegs. Wir waren lange Zeit die Einzigen, dann kam Stone, haben es auch nicht geschafft. Ja. Und obwohl wir die Ersten waren, hat kein anderer Craftbrauer, der ja auch entsprechende Erträge hat, dass er da hätte sagen können, okay, wir haben Hopfen, aromatische Biere, bitte in den Kühlschrank, hat keiner mitgemacht. Ja. Keiner. Ja. Und von daher muss man sagen, ja, Schönes ist wirklich wichtig und wissen wir auch, aber in großen Teilen wird das nicht honoriert, ja, muss ich am Ende sagen.
Das Einzige, was ich tatsächlich auch letztens mal gesehen habe, Firestone. Ja, wir waren in Hamburg bei Getränke Greff und da stand auch ein Kühlschrank eben von Firestone, die das tatsächlich auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen haben. Gut. Aber ansonsten habe ich es quasi auch nie gesehen in Deutschland.
Ja, deswegen hatten wir ja Firestone auch mit als erstes Land überhaupt nach Deutschland holen dürfen, weil wir die Kühlkette hatten. Aber ob das jetzt, gut, man sieht Firestone ja in Deutschland auch nicht mehr. Also es sind mal ein, zwei Kühlschränke. Aber die deutschen Brauer, ja, schwierig. Oder die deutschen Craftbrauer, ja.
Das heißt, lass mich an der Stelle mal, wie es weitergeht, noch mal einmal kurz zusammenfassen. Unterbreche mich, wenn ich falsch liege. Also Braufaktum als Marke gibt es weiter. Wird es sogar noch in mehr Verkaufspunkten demnächst geben. Dafür weniger Sorten. Wir haben das Progusta, wir haben das The Braille. The Braille übrigens, mega Geheimtipp, also Progusta das IPA. The Braille, ein Brown Ale, hopfiges Brown Ale. Sehr, sehr lecker. Eins meiner Favoriten. Und ein Pale Ale. Du wirst erhalten bleiben, Großteil deines Teams wird erhalten bleiben. Generell wurde, glaube ich, nahezu niemand entlassen, sondern quasi das Ganze wurde dann, es wurden andere Jobs dann eben auch innerhalb der Radeberger Gruppe geschaffen. Also hört sich doch jetzt im ersten Moment gar nicht so schlecht an, oder?
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es schlecht anhört.
aber Radeberger dampft ja. Craftbeer-Tochter ein. Gut, sich ja im ersten Moment erstmal ein, als wie alle werden arbeitslos. Und
ganz ja, ich habe ja die Überschrift mir nicht ausgedacht.
Also, ja, das stimmt.
Ich meine, dass man sich vieles anders wünschen würde von vorne, als wir angefangen haben, ist ja keine Frage. Ja? Und das haben sich wahrscheinlich alle, die in dem Markt sind. Sonst hätte da keiner so viel Zeit und Energie da reingesteckt. Aber gut, man kann den Markt sich ja nicht... er ist halt, wie er ist. Ne? Und von daher muss man sich auch immer wieder fragen, bin ich auf dem richtigen Wege? Und wie mache ich das vielleicht am besten? Und wie kann ich vor allem so eine... Das sind ja zwei Aspekte. Einmal natürlich die Mitarbeiter, ja. Und das zweite ist, Mitarbeiter komme ich gleich nochmal, das zweite ist, wie kann ich eine Marke zukunftsfähig aufstellen? Ja. Und das haben wir 10 Jahre so gemacht. Und das werden wir die nächsten Jahre ein Stück weit anders machen, wobei sich vieles gar nicht ändern wird, weil wir es nach wie vor mit einem kleineren Team die Marke selber verantworten werden. Also, ich auch selber weiter, meine Frau macht ja das Marketing, der Jochen den Vertrieb, der Markus wird für die Biere weiterhin zuständig sein.
Gerade noch erst wieder ausgezeichnet worden, ne?
Ist ja gerade, ja. Genau. Das war auch schön, sehr schön. So, was es in der Form nicht mehr gibt, sagte ich ja eingangs, ist den Außendienst dazu, was ja schade ist. Natürlich genauso liebgewonnene Kollegen und Mitglieder des Teams, die zum Teil in der Gruppe Shops gefunden haben und zum Teil außerhalb. Aber alle sind versorgt. Ja. Von daher ist keiner auf der Straße, ganz im Gegenteil. Und die Marke wird in die nächste Phase geführt. Ja.
Und was ja auch ganz wichtig ist, ist ja keine Einbahnstraße. Also wenn sich jetzt auch mal rausstellt, Mensch, auch wenn man durch die mehr Verkaufsstellen und durch die einfach größere Manpower in der Radeberger Gruppe. Auf einmal verkaufen sich die drei Braufaktum-Biere wie geschnitten Brot. Dann bist du wahrscheinlich der Letzte, der sagt, also wir könnten jetzt kein viertes dazu nehmen. Also ist ja nicht ausgeschlossen, dass wenn der Craftbeer-Markt in Deutschland sich in den nächsten Jahren sehr positiv entwickelt, dass man auch wieder den umgekehrten Weg nimmt.
Genau, so ist es auch gedacht. Also mal eine, ich meine, die Sets haben wir noch, wo man immer was mal anderes reinstellen kann. Wir müssen mal gucken, ob wir die eine oder andere Sorte auch in der Gastronomie noch übers Jahr auch führen, Und in der Flasche sieht es genauso aus. Also erstmal muss man gucken, dass sich das jetzt ja, weiterentwickelt. Sind wir auf einem guten Weg. Also sind ja jetzt auch jedes Jahr insgesamt gewachsen über die Sorten und gerade Poguster. Ja, man sieht schon, dass man auf einzelnen Sorten ein stärkeres Wachstum hat und es macht nicht Sinn, sich auf die auch zu konzentrieren und das wird weiter so funktionieren, da bin ich mir sehr sicher. Und dann kann man jederzeit gucken, ob man, wie jetzt hier mit Anniversary, mal ein Special macht oder eine andere Sorte wieder reinnimmt. In der Gastronomie führen wir sie eh weiter, die Sorten. Ja, also, und von daher ist selbst ja, wird es selbst die Sorten ja dauerhaft geben. Allerdings werden die Taprooms hier in Berlin, oder mal gucken, ob noch was dazukommt, eine andere Bedeutung haben, weil man da dann halt großen Teil des Sortiments immer mal wieder erleben kann. Ja.
Was mit der Gastronomie an sich? Also ihr habt ja mittlerweile in Berlin hier zwei, ihr habt eins in Dresden.
Erst in Dresden haben wir nicht mehr.
Ach, das gibt's nicht mehr. Also ihr habt hier zwei in Berlin und das bleibt unverändert? Oder wird sich da auch was tun?
Also die Beine in Berlin bleiben erstmal unverändert. Wenn ich jetzt heute, auch gestern Abend so reinschaue, scheint sich das vorsichtig jetzt touristisch, gastronomisch so ein bisschen hier in Mitte wieder zu entwickeln. Muss man aber mal gucken, das sah vor ein paar Wochen hier noch ganz anders aus. Aber per se ist das Konzept logischerweise nach wie vor gut ausbaufähig bzw. umsetzbar in anderen Städten. Also wir, ohne jetzt dir die Städte zu nennen, auch wenn du hören willst.
Ich wollte gerade nachfragen, Frankfurt war
aber
das, was du immer schon
wir mal hatten,
gesagt hast.
Sagen wir so, per se hatten wir drei Sachen, drei Städte in Deutschland und international in der Vorbereitung im Gespräch. Und da,
welche waren das?
Das sagte ich dir gerade. Nice try. Das muss man jetzt mal schauen, wenn auch die Länder, in denen wir was vorhatten, sich wieder erholt haben, ob das noch, wie das noch realistisch ist, aber per se...
Also sag Bescheid drauf, Faktum Moskau, ich buche sofort einen Flug, ich bin dabei.
Ja, ich meine, den Flug buchen würde mal dahingestellt, aber per se wäre das ja auch mal spannend, international was zu machen, aber spricht natürlich nach wie vor nichts dagegen, das zu tun. Ja.
Das heißt, wir wissen, wie es weitergeht. Lass uns aber noch ein bisschen kurz auch sprechen über die Sachen, die ihr ja schon für den deutschen Craft-Bier-Markt auch gemacht habt. Also es ist jetzt nicht so, in Anführungszeichen, dass Pro Factum jetzt einfach so... Also doof gesagt, Becks hat ja auch mal Craft-Bier gemacht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das mag ich gar nicht vergleichen. Aber ihr habt ja auch immer, das war immer so euer Ansatz, nicht einfach irgendwie ein Bier zu produzieren, sondern ihr habt auch immer viel für die Community gemacht. Also ich glaube, bester Anhaltspunkt sind die Hopfentage, die sich in diesem Jahr ja eigentlich sie haben sich zum 10. Mal gejährt. Wir konnten nur keine Fahrt machen. Eigentlich war geplant, wir fahren nach Saatz unter anderem. Reinhold wird jetzt sagen, Saatzer Hopfen, sagt mir gar nichts. Das wäre seine Chance gewesen, tatsächlich mal den Saatzer Hopfen kennenzulernen. Vielleicht nochmal rückblicken, wie ist damals die Idee entstanden, zu sagen, wir machen was und holen irgendwie unterschiedlichste Leute dazu und gucken uns mal an, wie wird der Hopfen geerntet. Aber das ist ja eine Institution geworden, diese Hopfentage dann tatsächlich, mit ganz breitem Publikum, knapp 50 Leute aus allen Branchen, Brauern, Journalisten, Blogger und was es alles gibt, Biersommeliers natürlich. Kannst du da ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen?
Eine der Ideen waren ja die Leute, die darüber schreiben oder reden, ja, die zu der Zeit mehr geredet haben darüber, als sie darüber Kenntnis hatten. Ja, war leider wirklich so. Also vor allem die geschrieben haben. Die haben ja heute für Bier geschrieben, morgen für was auch immer. Und so die fachlichen Inhalte und das Sachliche, das war einfach teilweise hanebüchend. Ja. Und dass wir dann gesagt haben, wir müssen die Leute mal gerade mal zum Thema Craft Beer dann und zum Thema Hopfen mal zusammenholen und ein bisschen Wissen schaffen und connecten, damit man die Leute, und es hat auch funktioniert, dass man die Leute praktisch bekannt macht, damit, wenn dann was ist, man weiß, wer man anruft. Ja? Und wenn ich jetzt überlege, Meininger Award, die erste Jury war ja praktisch identisch mit meiner Teilnehmerliste. Und das hat man bei anderen Veranstaltungen ja auch. Also das ist dann gut, wenn man sich dann kennt und wenn man dann eine Frage hat, meldet man sich. Also das war so eine Sache. Die zweite ist, wir fahren sowieso jedes Jahr an die Ernte. Und das ist einfach dann schön, wenn man so einen etablierten Tag und Veranstaltung hat, auch für das Team. Da kamen ja auch neue Leute dazu, dass man dann die auch mitnimmt und denen mal zeigt, wie Hopfen eigentlich wächst und was da das Besondere ist. Daneben lernt man immer neue Hopfensorten kennen, man nimmt selber viel Wissen mit. Man hat auch Freude, die Leute zu treffen. Man hat eine gute Runde, das hat sich etabliert. Das Schöne ist ja, wenn man selber einlädt, dann kann man die Leute einladen, die man auch mit dabei haben will.
Ja. Und trotzdem waren wir immer wieder eingeladen. Danke dafür.
Oder?
Ja. Hat sich deine Frau wahrscheinlich dann durchgesetzt.
Ja, aber das war das ist eine nette Runde. Also es wird mal Corona abwarten, aber natürlich nächstes Jahr auch wieder stattfinden. Und eine Sache, auf die sich jeder eigentlich schon das ganze Jahr freut. Ne? Für die Hopfenernte da drin dabei zu sein, aber auch um die ganzen Leute zu treffen und sich auszutauschen und immer wieder neuen fachlichen Input auch zu bekommen.
Und es gibt ja wenig Sachen rückblickend, wo ich sage, Mensch, da hätte ich was anderes gemacht. Die Fahrt zum 5. Jubiläum, die ihr ins Yakima Valley gemacht habt, da ärgere ich mich ja bis zum heutigen Tag. Also morgens, wenn ich wach werde, sind mir ersten 2 Minuten, gucke ich ein bisschen grumpy, weil ich denke, Mensch, das ist ein Event, den ich auf jeden Fall verpasst habe. Jetzt dieses Jahr wäre tatsächlich Tschechien dran gewesen. Und aber du hast gesagt, das wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Also da wird sich nichts verändern in dem Sinne. Also ihr werdet weiterhin, wie schaut's mit, habt ihr das schon abgeklärt? Wenn jetzt irgendwie Brauchens Live oder sowas ist, werdet ihr weiterhin auch Messen besuchen? Werdet ihr auch da ein bisschen vor Ort sein? Kannst du da schon was zu sagen?
Gut, also wie schon gesagt, also das ist das Einzige, was sich ändert, ist ja, dass wir keinen eigenen Außendienst haben und dafür mehr Power nutzen können. Und dass wir auf dem Vertriebskanal Handel mit weniger Sorten unterwegs sind. Das andere ist davon halbwegs unbeeinflusst. Also die Hopfentage sind für uns essentiell wichtig und schön. Also ich mache ja auch nur Sachen, versuche Sachen zu machen, die mir selber Freude machen. Und was war die zweite Frage noch? Hopfentage und auch schon vergessen.
Messen.
Achso, Messen. Ja, Messen ist ja mal unabhängig jetzt von der ganzen Thematik. Die Frage, das haben wir uns vorher schon gestellt, also die Braukunst live, ja, sind wir ja auch, weil es unser Herzensprojekt vom Frank am Anfang war, den wir ja als Freund unterstützt haben, und Meininger genauso sind wir da mit dabei, ja. Kraftbemessen an sich muss man sich die Frage stellen, man muss ja die Frage stellen, wo setze ich meine Zeit ein? Ja? Und die Frage haben wir uns die letzten Jahre immer mehr gestellt und immer selektiver ausgewählt, weil diese Kraftbiermessen sprechen halt immer wieder die gleichen Leute an. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es viel wichtiger ist, auf schöne Bierveranstaltungen zu gehen. Ja, oder gar nicht mal eine Bierveranstaltung, sondern eine coole Veranstaltung. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Rhein-Main-Gebiet, da zeige ich dir nachher mal gleich das Bild, genau, einen super geilen Ausschankwagen.
Ui.
Ja, ist eigentlich unser, hat einen Partner gemacht, ja. Also ein Überseecontainer auf Profaktum gebrandet mit 6 Hähnen. Ja, Ausschankqualität mit Begleitkühlung, mit dem Spülwasser für das Glas, das Wasser, das Rinserwasser, ja, nochmal über die 7. Kühlleitung, dass man praktisch auch so ein fest eiskaltes Wasser im Glas hat und die gekühlt hat. Du weißt, wie die Situation auf Hessen ist, also du kriegst perfekte Qualität. Gut, jetzt kommt Corona, aber wir wären im Rhein-Main-Gebiet, eigentlich wären wir in dem Jahr auf 20 Streetfood-Festivals gewesen. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich so eher wichtig ist, weil wir da neue Leute ansprechen, auch die richtige Zielgruppe, und wir weniger Zeit und Engagement reinstecken, um das x-te Mal auf dem Craftbeer-Fest zu sein. Wenn es jetzt Freunde sind, werden wir das schon tun, aber wir müssen ja neue Konsumenten, wenn wir uns immer ansprechen, wenn wir immer im gleichen Kreis uns bewegen, dann kommen wir alle gemeinsam nicht voran.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, und zwar seid ihr ja, deswegen habe ich auch gesagt, einer der besten Freunde dieses Podcasts, denn damals war es Männerabend 12, lass mich nicht lügen, 21. Juni 2013 haben wir die Sendung online gestellt. Das heißt, ihr wart ja auch mit zusammen der Riegele Brauerei, wenn ich mich da noch ganz düster erinnere, eine der allerersten Craft-Bier-Produzenten, Brauereien, von denen wir damals im Männerabend dann eben auch Biere probiert haben. Ich zitiere hier mal kurz, absolute Spitzenbiere war die Headline damals. Heute widmen wir uns insgesamt 8 Bieren der Braufaktum-Brauerei. Diese Biere sind alle im höheren Preissegment angesiedelt. Das war damals, wir kannten ja nur das Bier aus dem Supermarkt, ne? Und so darf man hoffentlich auch mit hohen Wertungen rechnen. Anmerkung der Redaktion, wir haben diese Sendung natürlich an 2 Abenden aufgenommen, weil unser guter Freund der Markus natürlich am nächsten Tag arbeiten musste. Zwinker, zwinker. 7 Jahre ist es jetzt, oder mehr als 7 Jahre ist es tatsächlich schon her. 2014 waren wir dann, habe ich gerade noch das Bild gesehen, das erste Mal bei den Hopfentagen dabei. Und Magi, aber auch schlechte Nachrichten für dich. Denn seit diesem Sommer verfüge ich über ein Cornhole-Spiel zu Hause. Meine Frau hat mich damit beschenkt. Das heißt, ich habe hier schon eine kleine Sehnscheidentzündung. Ich bin jetzt 8 bis 10 Stunden am Tag Cornhole am Üben. Also für die Hopfentage 2021, ich wäre vorbereitet.
Gut, zumindest hast du recht, du musst viel üben, damit du überhaupt mitten aufnehmen kannst.
Wow. Da gucken wir mal. Wir werden nachher noch das Anniversary 10 trinken, werden wir noch mal kurz hier natürlich auch eine kleine Geschmacksnotiz noch mit aufnehmen. Was hat es jetzt damit auf sich? Was war euer Gedanke, wo ihr gesagt habt, also 10 Jahre, das ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Was war der Ansatz, was habt ihr gemacht, auf was dürfen wir uns nachher freuen?
Also als wir Saison damals so leer gemacht haben, hatten wir zur Braukunst auch dann vorgestellt, im ersten Ansatz 9% Alkohol. Also Stammwürze war gar nicht mal so viel zu hoch, aber die Hefe hat praktisch alles vergoren und verarbeitet, was irgendwie nach Zucker aussah. Super trocken, aber super hoch im Alkohol. Und man hat dann praktisch ja ein Bier getrunken und hatte vom Alkohol schon 2. Und von daher sind wir dann runtergegangen mit Alkohol, aber hatten immer mal so im Kopf, wieder ein Hobby-Strong-Saison aufleben zu lassen. Unser italienischer Kollege, der ja auch Profaktum verkauft, der hat uns jedes Jahr penetriert und gesagt, ich brauche jetzt Hobby-Strong-Saison. Und die wollen ja immer eher stärkere Biere. Ja. Der kriegt nebenbei jetzt auch eine ganze Menge Fässer davon. Und dann haben wir gesagt, okay, zum Jubiläum ist ja perfekt, dass wir dann nicht die 9, sondern klar 10 Jahre 10% Alkohol, also das nochmal ein bisschen stärker gebraut.
Reinhard hat gerade geschrieben, er freut sich schon auf das 20-Jährige.
Ja, das denke ich mir. Da werden wir ein bisschen aufspritten.
Ja.
Genau. Und wir haben dann neben dem Enigma noch Ella mit dazu genommen, aber per se so die Hopfenrichtung wie beim Solea.
Ist das Solea euer meistprämiertes Bier, kann man das so sagen?
Also beim European Beer Star haben wir auf jeden Fall jedes Jahr gewonnen.
Ja.
Auf jeden Fall eins der meistprämierten.
Und das als deutsche Brauerei in einem Saison-Bierstil, das ist ja eher ungewöhnlich tatsächlich, ne?
Das ist ungewöhnlich. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele, da kann man ja sagen, okay, wie viele Saisons haben da eigentlich mitgemacht. Aber dass man dann jedes Jahr gewinnt, ja, ist schon, klar, ohne Frage. Hat mich schon sehr gefreut, dass man dort jedes Jahr beim European Beer Star überhaupt mehrere Preise gewonnen hat. Aber uns hat natürlich letztes Jahr, ohne den Erfolg von Solea zu schmälern, beim Progusta die Goldmedaille nochmal natürlich mehr, oder war halt nochmal ein Aushängeschild, weil beim IPA-Stil zu gewinnen als deutsche Brauerei, wo mit Sicherheit viele mitgemacht haben,
ja,
ist ähnlich wie jetzt in den USA, wenn es dann heißt, ja, warum hat keine deutsche Brauerei Pils gewonnen?
Ja.
Kann man sagen, ja, warum hat keine amerikanische Brauerei den Stil IPA gewonnen? Ja. Und ja, genau. Und dann, ja, du siehst ja das Bild, war die Idee zum Geburtstag. Ein schönes Bild, ein bisschen Farbe von dem Künstler, der hier auch das Graffiti am Alexanderplatz gemalt hat. Mit den entsprechenden Figuren der Hefe, dem Zucker vom Solea, den Hahn. Also die ganzen Figuren sind mit dabei und feiern praktisch das 10-jährige Jubiläum.
Also rückblickend auf 10 Jahre Braufaktum, wenn wir da nachher noch mit anstoßen. Und Marc, so wie du es heute aufgezählt hast, sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum es nicht noch 10 weitere Jahre Braufaktum geben sollte, oder?
Also habe ich ja vorher auch nicht gesehen. Nee, also es wird schön in die Zukunft gehen und freue mich auf die nächsten Jahre und viele spannende Veranstaltungen und Interviews mit dir.
Und dann werden wir mal gucken, ob zum ersten Mal das Team Braufaktum, was ja oft, meistens hatte es tatsächlich A mit dem Dopingtest oder B mit irregulären Spielmethoden zu tun, ob das Team Braufaktum nächstes Jahr zum ersten Mal im Cornhole bei in Hopfentagen geschlagen werden kann. Wir werden alles dafür tun. Besucht auf jeden Fall mal die Location. Wir waren jetzt schon des Öfteren hier, direkt am Alexanderplatz gelegen. Man kann draußen sitzen, man kann drinnen sitzen, aber egal ob drin oder draußen, man kann leckere Biere probieren und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und vielleicht kann ich Marc auch gleich noch eine Flasche abquatschen. Dann werden wir die natürlich in der großen Männerabend-Gala, die immer Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres stattfindet, werden wir das Bier dann natürlich auch nochmal probieren. Ich sag schon mal, danke Marc. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir auch und ich freue mich gleich auf die Verkostung dann. Ja.
Ich bin gespannt. So, damit ist es auch soweit. Das Bier wurde angezapft. Und jetzt waren die Vorschusslorbeeren, die Dr. Marc Rauschmann natürlich ausgeteilt hat, relativ groß. Ich mag mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sie wurden teilweise erreicht, teilweise auch überschritten. Marc, ein fantastisch leckeres Bier und du hast ja schon vorhin richtig gesagt, ihr habt das Solea damals ursprünglich mit 9% eingebraut, hat es dann für den normalen Absatz nochmal ein bisschen leichter gemacht, aber das Grund-Solea, das hatte 9%, das haben wir auch gemeinsam getrunken und was ist besser als 9%? 10%. Das ist der Ansatz und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr leckeres Bier. Jetzt exklusiv von uns angetappt worden hier im Braufaktum Berlin und wie schmeckt es dir denn?
Ja, wäre schlimm, wenn es nicht schmecken würde. Ja. Immer wieder gut.
Wobei ich würde es vielleicht rausschneiden.
Du musst auf jeden Fall Reinhold noch eine Flasche mitnehmen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, die kriegst du auch.
Er macht sich das glaube ich, als Eisbock zu Hause.
Ja, genau. Der Starkbier-Experte bei euch. Eigentlich bräuchte er einen Fass. Nein, es ist...
Hast du nicht was erzählt? Du hast noch eine stärkere Version zu Hause im Fass stehen, das noch nicht leer ist? Wir blenden jetzt einmal unten deine Adresse ein.
Mit mehr Kohlensäure, die kommt nicht raus.
Das ist egal, das schwenkt ja so lang, bis...
Nee, schmeckt mir immer wieder gut. Es ist ja wie, wenn man ein Bockbier zur Weihnachtszeit anzapft. Das ist, wenn man so eine Spezialität, die man schon so lange vorbereitet hat, auf die man sich gefreut hat, die lag jetzt Corona-bedingt länger in der Warteschleife, dann freut man sich doppelt und dreifach, wenn es dann soweit ist. Und wir hatten ja am Wochenende schon privat einmal mit einem bayerischen Anstich mit den Freunden verkostet und jetzt hier bei uns im, wie du sagtest, zweiten Wohnzimmer ist natürlich ein ganz besonderer Anlass, mit hier auch in der Runde mit euch das machen zu können.
Ja. 10 Jahre Braufaktum, da wäre es natürlich auch ein bisschen komisch gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen jetzt einen Kellerpilz als Jubiläumsbier. Das hier, das ist ja, also ich wäre jetzt gerade bei so einer gemischten Käseplatte oder sowas mit so ein bisschen feinen Senf oder sowas. Also das ist ja ein schönes Bier, wo du vielleicht erstmal, du startest mit einem Colonia, dann hast du vielleicht ein Braille, dann hast du vielleicht noch ein Augusta oder sowas. Das ist so ein schönes Abschlussbier. So ein, wenn es was zu feiern gibt, ne?
Er ist nicht nur ein Abschlussbier, sondern wie wir auch schon festgestellt haben, das ist ja zwar stark, aber man merkt es ja gar nicht so. Ja. Das haben wir bei der Brauchens Live damals ja auch gemerkt, wenn man den ganzen Tag, weil es so gut schmeckt, immer mal wieder ein Gläschen nimmt. Es passt auch zwischendurch schön rein. Also nicht nur am Ende zur Käseplatte, sondern zu kräftigen Fischgerichten oder sagen wir mal so ein bisschen so eine Scampis in Knoblauch, so die Richtung kann man sich super vorstellen, weil es mit den 10% Alkohol ja anders als viele auch deutsche Stile mit weniger, aber mehr, also so, sagen wir mal Bockbier, Doppelbockbieren, die immer so eine Süße und Mastigkeit oft haben, ja. Hat es dadurch, dass es so super hoch vergoren ist, ja diese Trockenheit und hängt ja gar nicht nach. Es hat eine hohe, wie wir im Englischen sagen, Drinkability oder im Deutschen Trinkfreude. Ja? Und das macht es ja super gefährlich, weil an jedem Bier, wo man merkt, dass es so ein bisschen oder so stecken bleibt, dann ist man vorsichtiger, aber das kann man trinken wie fast ein Colonia. Ja?
Schenkt ihr das im Krug aus hier?
Möchtest du einen haben?
Da sage ich nicht nein. So, wir holen aber natürlich auch noch ein paar andere, nicht nur, dass immer nur hier Marc und mich schwätzen hört, kenne ja schon genug, sondern wir haben natürlich auch noch Gäste hier. Marc hat noch ein paar Gäste eingeladen und stell dich noch mal kurz vor und sag einmal, wie es dir denn geschmeckt hat.
Mein Name ist August Wittgenstein, ich mache mit meiner Kollegin Birte Hanus-Richter den Podcast Schaumgeboren.
Und ihr habt das Bier ja auch da schon in der Flaschenversion probiert gehabt.
Genau, wir haben das Bier im Vorfeld ein bisschen verkosten durften.
Wir verlinken euch das mal, dann könnt ihr auch da nochmal quasi die allerersten hören, die es probiert haben.
Vielen, vielen Dank. Ja, wir waren in dem Podcast auch bei der Verkostung komplett begeistert. Der stärkere Schmecker von uns beiden ist Birte.
Grüß Birte.
Ja, viele Grüße an Birte an dieser Stelle. Aber wir waren komplett begeistert und ich muss sagen, das Bier ist extrem gefährlich, weil es eben diese Stärke hat und diesen hohen Prozentgehalt hat. trotzdem diese fruchtige Note, die einen in Feierlaune bringt. Und wir, ich glaube, wir haben nach dem Bier, konnten wir gar nichts mehr machen. Wir waren, glaube ich, noch in Feierstimmung und wollten noch mehr trinken und wollten noch mehr Party machen. Und es ist einfach ein Bier, was sehr, sehr viel Spaß macht, sehr viel Aroma mitbringt. Und ja, dass es so lange haltbar ist, ist natürlich fantastisch. Dann kann man sich gleich eindecken mit einem großen Sortiment und das bleibt dann für immer und ewig.
Denn es gibt ja nur 1000 Flaschen und was du richtig sagst, also mit 10%, was soll passieren? Also ich würde mehr als eine Flasche bestellen. Und wir haben das große Glück, gerade uns haben es noch, ich würde fast sagen, der beste Heimbrauer Berlins hier beglückt. Das ist Christian Herzig. Wie schmeckt dir denn jetzt dieses fantastische Bier?
Super.
Ja, gut. Okay, damit sind wir durch. Das ist ja eigentlich jeglicher deiner Philosophie, weil deine Philosophie ist ja, ab 5% kommt es in Gulli. Du bist ja eigentlich nur, ja, grob gesagt, du bist ja eigentlich nur bei Bieren unter 5% zu haben. Jetzt ist es ein Bier mit 10%. Dann wäre ja dein Tag relativ früh zu Ende. Ist es trotzdem was, wo du sagst, also in Reinholds Gedenken, 10% trinkst du dann doch?
Naja, erstens merkt man es nicht so gleich und außerdem ist es halt einfach super lecker. Also ich habe die ersten 5 Minuten nur dran gerochen, weil es einfach, das riecht klasse. Und es ist ja auch durchaus mein Ding, weil, falls du dich erinnerst, was ist mein letztes Bier, was ich gebraut habe?
Beste Saison.
Richtig.
Ja. Das riecht ähnlich. Vielleicht steht da ja mal bald ein Collaboration an zum 15-jährigen Geburtstag oder so. Das beste Solea, ich habe vorhin schon zu Marc gesagt, ist ja eigentlich ungewöhnlich für deutsche Brauer mit dem Solea beim European Beer Star die letzten Jahre immer abgeräumt, eher ungewöhnlich. Als deutscher Brauer so einen belgischen Bierstil so zu dominieren.
Also, es ist super lecker, es ist super süffig, gibt es in der 0,75 Liter Flasche. Und Annie 10 nennt sich das Ganze ein Hoppy Strong Saison, 10% Alkohol. Ella und Enigma sind die Hopfen, die verwendet wurden. 60 IBU, quasi eine stärkere Version des Solea. Und ja, besorgen, trinken, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, was Reinhold dazu sagt. Nicht, dass das noch Reinholds Favoriten bisher von Braufaktum Barrel One ablöst. Sind wir mal gespannt, weil es ist tatsächlich limitiert. Braufaktum.de, auf den Shop klicken. Ganz wichtig, wenn ihr die Bestellung aufgibt und es gibt ein Kommentarfeld, schreibt noch rein. Schöne Grüße an Dr. Marc Rauschmann. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage danke, Christian.
Danke auch.
Danke, August.
Vielen Dank.
Und natürlich danke an den Mann, der das Ganze hier seit 10 Jahren die Presse schreibt. Er hat Craft Beer nach Deutschland gebracht. Das heißt, ohne Dr. Marc Rauschmann gäbe es uns nicht. Danke, Marc. Mach weiter so. Und das war sicherlich heute nicht der letzte gemeinsame Fassanstich. Ich habe vorhin so durch die Blume gehört, dass wir vielleicht uns demnächst in internationalen Gewässern vielleicht wieder treffen. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank. Nastrovia.
Ja, Dennis, wie immer war es eine große Freude mit dir. Dank dir, dass du hier nach Berlin gekommen bist.